zusammen. Ich schaue so in die Runde, ich habe noch gar nicht alle gesehen, auch noch gar nicht alle begrüßt, aber das kann ich ja von vorne machen. Genau, also schön, dass ihr da seid, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und ich habe die Woche auch viel für euch gebetet. Ich habe die Predigt vorbereitet und bei der Predigt habe ich für euch gebetet und für mich gebetet natürlich auch. Und ich hoffe, dass ich heute euch etwas aus Gottes Wort weitergeben darf, dass Gott euch die Woche schon vorbereitet hat. Wir werden heute die dritte Predigt im Römerbrief hören. Wir sind dann immer noch im Kapitel 1. Ihr könnt es auch schon aufschlagen. Der Text steht in Römer Kapitel 1, Vers 17 bis 21. Aber bevor ich anfange, möchte ich nochmal beten. Herr Jesus, hilf du mir heute, deine Wahrheit weiterzugeben. Ja, und nicht nur deine Wahrheit weiterzugeben, sondern sie auch in meinem Leben umzusetzen. Ja, befreie uns von Dingen, die uns von dir abhalten, von Zwängen, von Sünden, die eine Trennung zwischen dir und uns verursachen. Ja, deine Wahrheit macht uns frei und dafür möchte ich für jeden Einzelnen hier auch bitten, wie für mich auch. Amen. Wenn eine laute Stimme hat, kann den Text einmal kurz vorlesen. Vielleicht, Roger, magst du den Text einmal vorlesen?
Okay. 17 bis 21.
Genau.
Ja. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde.
Dankeschön, Roger. Es fängt hier mit denn an. Wir haben ja in der letzten Predigt in Vers 16 aufgehört. Vers 16 fängt allerdings auch mit denn an. Das heißt, das denn, das bezieht sich sehr wahrscheinlich auf Vers 15, wo Paulus einfach sagt, ich bin bereit, das Evangelium auch in Rom zu verkünden. Und wenn wir jetzt die Sünde einfach mal vergleichen, also die Sünde ist in dem Beispiel einfach mal eine Krankheit. Was ist das Evangelium? Ist das Evangelium ein Medikament oder ist das Evangelium eine physiotherapeutische Anwendung? Okay, was denkt ihr? Also, wenn das Evangelium, wenn die Sünde wie eine Krankheit ist, wäre das Evangelium in dem Vergleich eher ein Medikament oder eine physiotherapeutische Anwendung? Ein Medikament, genau. Wir können dieses Evangelium, dieses Wundermedikament einnehmen und wir sind von der Stellung her vor Gott heilig. Wir können nicht unsere Sünde wegtherapieren. Ich habe Martin gebeten, mir Tischtennisbälle mitzubringen und er hat dran gedacht. Super. Und eigentlich ist es so ähnlich wie hier, diese Tischtennisbälle, jede einzelne Sünde. Wir probieren die so aus unserem Leben so erbsenzählermäßig rauszuholen und wir schaffen das auch relativ gut und irgendwann wird es halt ein bisschen eng. Also den würde ich vielleicht auch noch rauskriegen. Und das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Aber wenn wir stattdessen uns einfach mit Gottes Wort oder mit Gott füllen lassen, dann fliegen die Tischbälle einfach so raus. Dann kann ich die alle rausnehmen, habe kein Problem mehr, weil ich mich mit Gottes Wort gefüllt hat, weil Gott mich erfüllt. Viele große und kleine Probleme erübrigen sich, wenn wir auf Gott vertrauen. Nicht alle, wir werden trotzdem zu kämpfen haben. Ich habe gestern auch in der Jugendstunde gesagt, dass wir so ähnlich wie Chili con Carne sind. Chili con Carne ist ja Chili mit Fleisch, also Carne ist Fleisch. Und wir sind eigentlich so Christus con Carne, wir sind Christus mit Fleisch. Und deswegen werden wir immer diesen Kampf haben, diesen Kampf leben, dass wir mit Sünde zu kämpfen haben. Aber wir haben Christus in uns. Das Evangelium ist die freimachende Botschaft. Wir sind nicht mehr dabei, so krampfhaft probieren, die Sünde einzeln aus unserem Leben rauszureißen, sondern wir können mit dieser kräftigen Botschaft unser Leben verändern. Und Paulus ist bereit, das Evangelium zu verkünden. Warum? Und jetzt kommen die in den folgenden Versen die Begründungen. Also Vers 15 ist er erst bereit und dann kommen die Denns. Also in Vers 16. Denn er schämt sich nicht, weil es Gottes Kraft ist. Es ist nicht meine eigene Anstrengung. Eigentlich ruhen wir sogar in der Kraft Gottes. Wir müssen nicht meinen, das Evangelium so zu gestalten, damit es im Leben eines anderen Menschen einschlägt. Also müssen probieren, möglichst gut rhetorisch oder den richtigen Moment abwarten. In der Bibel heißt sogar zur gelegenen und zur ungelegenen Zeit. Nein, Gottes Wort ist Dynamit. Und das ist das Wort, was da auch drin steckt im Griechischen. Es ist Gottes Kraft. Dieses Kraft ist das Wort für Dynamit. Zweitens, warum verkündigt Paulus das Evangelium? Es dient zur Errettung für jeden, der glaubt. Es dient zur Errettung. Das Evangelium ist die Rettung. Das ist die Grundlage und auch die Motivation von Paulus, das Evangelium weiterzugeben. Damit Menschen, die für ewig verloren gehen würden, ihr Leben Jesus übergeben. Und wir müssen uns bewusst werden, dass wir diese Rettung benötigen. Ich habe in der letzten Predigt gesagt, ich weiß nicht, wer sich an das Beispiel erinnert, wenn wir in einem brennenden Haus im vierten Stock sind, dann haben wir nur noch ein Bedürfnis. Wir haben das Bedürfnis, gerettet zu werden. Wir fangen nicht an zu überlegen, okay, oh Mann, ich muss das Geschirr noch spülen und dann den Tisch ein bisschen weiter nach rechts stellen, weil das sieht besser aus, wenn ich nach rechts stelle. Nein, wir haben nur noch ein einziges Bedürfnis, wir brauchen Rettung. Und das muss uns bewusst werden. Und das kommt in den folgenden Versen auch nochmal raus. In Vers 17, also der dritte Punkt, im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes durch Glauben offenbart. Die Gerechtigkeit Gottes. Fand ich ein bisschen schwierig, das zu fassen. Ich werde später noch ein bisschen darauf eingehen, vielleicht ging es ja euch ähnlich. Der vierte Punkt, er verkündigt das Evangelium, weil auch Gottes Zorn über die Gottlosigkeit geoffenbart werden wird. Also einerseits rettet das Evangelium jeden, der glaubt. Andererseits wird Gottes Zorn über alle Gottlosigkeit offenbaren. Wenn es nun Gottes Kraft ist und wenn es nun zur Errettung führt, von jedem, der glaubt, und Gott auch gerecht ist und seine Gerechtigkeit im Evangelium offenbart wird, wie können wir dann die Verse 18 folgende dazu einordnen? Und die Verse 18 folgende, eigentlich geht es sogar bis 32, wir schauen uns heute nur bis Vers 21 an, zeigen, dass wir mit der Gerechtigkeit Gottes nichts gemein haben. Wir sind gottlos, heißt es in Vers 18. Wir sind ungerecht. Und mit unserer Ungerechtigkeit halten wir sogar die Wahrheit auf. Und in Vers 19 heißt es noch, wir können Gott durch die Schöpfung wahrnehmen, doch obgleich also wir ihn erkannt haben, haben wir ihn nicht geehrt. Also viele sagen, boah, wenn ich die Schöpfung sehe, dann muss es einen Gott geben. Aber sie ehren ihn nicht. Und es war für mich ein bisschen schwer zu fassen, mir bewusst zu werden, dass ich Rettung brauche. Als Kind habe ich die Tragweite der Sünde zwar verstanden, aber wenn ich mich mit anderen Leuten verglichen habe, habe ich gedacht, ja, ich bin ja gar nicht so schlecht wie die. Also für mich hätte Jesus nicht sterben müssen. Mein Stolz hat gemeint, für mich hätte Jesus nicht sterben müssen. Und das ist das, was Römer ab Vers 18 sagt, nein, das ist nicht so. Du bist gottlos. Von Beginn an. Und manchmal stehe ich auch heute noch in Gefahr zu sagen, bin ich wirklich so schlecht? Gott verändert einen Menschen, und das ist gut. Gott verändert einen Menschen Tag für Tag. Und wir dürfen dafür dankbar sein, dass wir mit manchen Sünden vielleicht schon brechen durften. Aber es sollte eigentlich kein Tag vergehen, das habe ich gestern auch in der Jugend noch gesagt, an dem ich meinem gelebten Tag nicht Revue passieren lasse. Also abends mich hinzusetzen und zu beten, wo gab es Situationen in meinem Leben, wo Gott nicht dabei hätte sein können? Habe ich irgendetwas gemacht, wo ich eigentlich auch gewusst oder gemerkt habe, das war jetzt nicht richtig? Und dann dort um Vergebung zu bitten. Oder auch dann natürlich die Vergebung zu dem zu suchen, wenn ich mich an meiner Frau versündigt habe, dann da auch die Vergebung zu suchen. Also zuerst mal seinen Tag durchzugehen und das zweite dann um Vergebung zu bitten und das dritte dann auch zu bitten, dass diese Erkenntnis, die Gott mir da geschenkt hat, dass Gott mir hilft, diese Erkenntnis in der zukünftigen Zeit, also in den zukünftigen Situationen umzusetzen. Wir müssen ja nicht so dumm bleiben, wie wir waren. Wir können ja jeden Tag neu dazulernen. Man kann aus Fehlern lernen. Man kann auch aus Fehlern anderer lernen. Man muss sie manchmal gar nicht selber machen. Aber man sollte aus Fehlern lernen. Und dann werden wir ein Leben leben, was immer näher zu Gott kommt. Was wir immer Jesus ähnlicher werden. Denn solange der Mensch denkt, ach, ich brauche keine Rettung, ich schaffe das auch alleine, weil so schlecht bin ich nicht wie der und der, bin ich nicht, dann wird die Rettung nicht möglich sein. Das ist das, was eigentlich der Text aussagt. Solange ich nicht erkenne, dass ich gerettet werden muss, ist für mich Rettung nicht möglich. Ein Ertrinkender muss erst erkennen, dass es nicht mehr schafft. Also, ich war mal mit Dornbass im Urlaub und wir waren auf der Luftmatratze und wir haben das vollkommen unterschätzt, aber die Strömung in Sizilien hat uns richtig rausgezogen und da hatte ich schon echt Muffensausen gehabt, muss ich sagen. Wir haben natürlich Vollgas gerudert und gepaddelt mit den Füßen und mit den Armen und mit den Ohrläppchen natürlich auch. Nein, wir haben wirklich alles gegeben und wir haben es dann noch so auf die Klippen drauf geschafft. Genau, die Luftmatratze ist aber ja auch kaputt gegangen und doch war recht scharfkantig alles. Also, aber wir haben Rettung erfahren. Wir konnten nicht schreien, weil es war eh niemand da. Genau. Aber erst wenn man erkennt, dass man dabei trinken ist, fängt man an zu rufen. Also erst dann. Und dann kann auch als Hilfe kommen. Weil es wird niemand zur Rettung eilen, wenn ich da also am Paddeln bin und recht wild gestikulieren, könnte auch sein, dass ich irgendeinen Spaß mache. Aber erst wenn ich anfange zu rufen, dass ich Rettung brauche, dann greift auch jemand anders ein. Und ich habe auch überlegt, ab welchem Zeitpunkt, das habe ich gestern auch wiederum in der Jugend gesagt, ab welchem Zeitpunkt vertraue ich vollkommen auf Gott? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal euch überlegt habt, wann vertraut man vollkommen auf Gott? Und ich habe festgestellt, ab dem Zeitpunkt, wo ich keinen Plan B mehr in der Hintertasche habe. Ich bin jemand, der die Situation durchdenkt und dann aber auch schon abwägt, wenn das nicht klappt, mache ich es vielleicht so und so. Und gestern, während dem Tag und auch heute Morgen, wo ich noch die Predigt vorbereitet habe, gut, ich habe sie die ganze Woche da vorbereitet, aber hat mich eine Sache ziemlich beschäftigt, ein Problem. Und das Problem ist, dass ich am Dienstag einen Balken bekomme fürs Haus und der wiegt 160 Kilo und den muss man abladen. Und der LKW hat nichts zum Abladen drauf, das heißt, ich muss halt irgendwie gucken, wie ich den runterkriege. Und habe schon über alles Mögliche so durchdacht und überlegt, wie ich das machen kann. Wenn man da vielleicht, ob ich da auch jemanden fragen soll oder nicht, genau. Und ich habe die Woche auch das Hörspiel angehört von Georg Müller und der hat sich als Prinzip gesetzt gehabt, nie um Geld zu bitten, nie um Hilfe zu bitten. Und ich war echt darüber überlegen, was soll ich da jetzt machen? Und ich habe gebetet und ich habe überlegt, es diesmal auch so zu machen. Einfach da zu beten, dass Gott irgendwie eine Lösung schenkt. Und ich habe auf der Baustelle übernachtet, das habe ich die ganze Woche. Und heute Morgen, als ich die Predigt vorbereitet habe, hat es mich voll verrissen, weil auf einmal klopft ein Mann an meiner Scheibe. Gell? Den kannte ich nicht. Und dann habe ich das Fenster aufgemacht. Ja, ich bin der Nachbar von zwei Häusern weiter und ich wollte nur sagen, ich habe einen Radlader und wenn du irgendwas Schweres zum Heben hast, dann sag mir Bescheid und dann kann ich dir das ja runterheben oder so. Gell? Und dann habe ich gesagt, ja. Also war dann voll dankbar und habe dann gesagt, ja, am Dienstag kriege ich eine Lieferung. Ja, ich gebe dir meine Nummer, dann kannst du mich dann gleich anrufen und dann können wir das machen. Keine Ahnung, ob es klappt oder nicht klappt, aber ich vertraue auf Gott, dass es klappen wird. Ich habe noch nie einen Holzbalken abgeladen in der Dimension. Und andererseits wurde ich die Woche extrem beschämt, weil ich etwas vergessen hatte, was ich mir fest vorgenommen hatte und was Gott mir auch aufs Herz gelegt hatte. Ich habe dafür gebetet gehabt und ich wusste, ich sollte einem guten Freund, der im Dienst von Herrn unterwegs ist und war, hatte ich überlegt, wie kann ich ihm helfen? Und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, auch mit Caro zusammen, dass wir einfach so ihm heimlich die Kfz-Versicherung zahlen, ohne dass er es merkt. Und wir hatten das fest vorgenommen gehabt, das war im September letzten Jahres schon. Und ich habe das dann vergessen gehabt und ich habe mich mit diesem Freund unterhalten gehabt und er hat mir erzählt, ja, das Ende des Jahres war recht spannend, wegen Geld und so. Und er hat kein Geld mehr gehabt für die Kfz-Versicherung. Und hat dann echt auch überlegt, und wie er es machen soll. Und dann ist es so gewesen, dass die Kfz-Versicherung um einiges günstiger geworden ist, um einiges. Und dann konnte er es ganz knapp zahlen, hat er noch 7 Euro übrig gehabt. Aber mich hat das beschämt, weil Gott mir den Auftrag gegeben hatte, das zu machen. Ich wusste das und ich habe es vergessen. Und es hat mir aber wiederum dankbar gemacht, dass Gott mir so eine Situation zeigt, wo er mir eigentlich sagt, mach das und was es für Folgen hat. Also Gott hat sich ja trotzdem verherrlicht. Er konnte mich zwar nicht gebrauchen, aber er hat sich verherrlicht und hat ihm geholfen auf eine andere Art und Weise. Und auch die letzten 2 Wochen habe ich auch ganz viel, auch immer wieder im Gebet verbracht, bei vielen Entscheidungen. Der Martin war auch oft dabei, wenn wir irgendwas Schwieriges hatten und nicht rausgefunden haben, haben wir einfach dafür gebetet und Gott greift ein, Gott wirkt. Der nächste Punkt ist die Gerechtigkeit Gottes. Und wie schon gesagt, der Begriff ist für mich schwierig zu fassen. Was ist die Gerechtigkeit Gottes und warum wird sie durchs Evangelium offenbart? Also die Gerechtigkeit Gottes, habe ich festgestellt, ist im Römerbrief ein ziemliches Hauptthema. Es kommt über 30 Mal vor. Und es ist auch die Grundlage des Glaubens. Und die Verse 18 bis 32 zeigen eigentlich ziemlich detailliert auf, was der Mensch im Gegensatz zu Gott ist. Gott ist gleich gerecht und der Mensch ist gleich ungerecht. Und das Wort Gerechtigkeit oder die Gerechtigkeit Gottes kann 3 verschiedene Bedeutungen haben. Einmal die Gerechtigkeit ist eine Eigenschaft Gottes, das wissen wir. Es ist ein Charakterzug, der Gott beschreibt. Und es beinhaltet auch, dass Gott immer Recht hat. Also er kann nicht mal Unrecht haben. Und er wird immer richtig, angemessen und in Übereinstimmung mit allen seinen anderen Charakterzügen handeln. Das ist etwas, was wir nicht können. Und wenn wir auch sagen, dass Gott gerecht ist, dann meinen wir, dass auch keine Bosheit oder Unehrlichkeit oder Ungerechtigkeit in ihm ist. Zweitens, und das ist auch der Punkt, den hier die Bedeutung, die hier gemeint ist, zweitens kann mit Gottes Gerechtigkeit die von Gott geschaffene Möglichkeit gemeint sein, gottlose Sünder zu rechtfertigen. Er kann dies tun, ohne seinem Charakter zu widersprechen, weil Jesus als sündloses Opfer für uns gestorben ist. Sonst wäre es ungerecht. Weil Gott kann nicht einfach sagen, Gott kann nicht einfach fünfe gerade sein lassen. Er kann nicht sagen, ja, schwamm drüber. Weil Gott gerecht ist. Er kann seinem eigenen Charakter nicht widersprechen. Und die dritte Variante ist, steht in 2. Korinther 5, Vers 21, da wird es benutzt. Diejenigen, die an sich zwar nicht gerecht sind, werden so behandelt, als wären sie gerecht. Weil Gott sie in der Vollkommenheit Christi sieht. Die Gerechtigkeit Christi wird ihnen sozusagen angerechnet. Wir stehen vor Gott als gerecht da in der Stellung. Welche Bedeutung ist nun in Vers 17 gemeint? Das ist die zweite Bedeutung. Gottes Gerechtigkeit wird im Evangelium geoffenbart. Denn zuerst sagt das Evangelium, dass Gottes Gerechtigkeit die Bestrafung der Sünden erfordert. Also, weil Gott gerecht ist, muss er die Bestrafung der Sünden machen. Doch dann hören wir, dass Gottes Liebe schon das getan hat, was seine Gerechtigkeit fordert. Also Gott hat das Problem für uns gelöst, das wissen wir, hoffe ich. Und das gilt natürlich für alle, die diesen Anspruch nehmen, für jeden, der glaubt, durch Glauben. Gottes Gerechtigkeit wird aus Glauben zu Glauben geoffenbart. Von Anfang bis zum Ende durch den Glauben. Und am Ende zitiert er noch dann die Habakuk-Stelle, wo heißt, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und das schließt dann diesen ganzen Vers ab, dass es ein göttlicher Beschluss ist, dass wir die Gerechtigkeit Gottes offenbart bekommen. Warum brauchen Menschen nun das Evangelium? Die Antwort lautet kurz, weil sie sonst verloren gehen. Und das Interessante ist, eigentlich könnte man damit schon beenden, aber Paulus macht in den nächsten drei Kapiteln, unterscheidet er. Einmal stellt er die Frage, sind die Heiden, die noch nie das Evangelium gehört haben, auch verloren? Auch eine interessante Frage. Er beantwortet sie dann in den Versen 18 bis 32, in dem Kapitel, wo wir gerade sind. Zweitens sind die selbstgerechten Vertreter einer hochstehenden Moral, ob es sich nun um Heiden oder Juden handelt, auch verloren. Drittens ist Gott von Alters her auserwähltes Volk, also die Juden, auch verloren, wenn sie es nicht annehmen. Und das viertens ist, sind alle Menschen verloren? Das ist dann Römer 3, Vers 9 bis 20, was du auch vorgelesen hast. Also auch Vers 12, wo es einfach heißt, alle, wirklich alle, sind abgewichen und keiner tut Gutes. Das ist Römer 23 vorgelesen gehabt. Genau. Da steht eh nicht dran. Und ein Schlüsselvers zur Gerechtigkeit Gottes, und das ist eigentlich genial, ist noch 1. Johannes 1, Vers 9, wo es heißt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und warum ist das so genial? Weil wir als Kinder Gottes eine Gewissheit haben dürfen. Weil hier in dem Vers steht nicht drinnen, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er gnädig und barmherzig, dass er uns unsere Sünden vergibt. Nein, er ist treu und gerecht, heißt es. Und um den Unterschied ein bisschen zu verdeutlichen, möchte ich ein Beispiel bringen. Also ich trinke gerne Kaffee, nicht so einen guten Kaffee, wie der Thomas macht. Also den trinke ich auch gerne, aber so einen guten Kaffee mache ich, kann ich nicht machen. Aber ich trinke gerne Kaffee und wenn ich so manchmal im Kaffee vorbeilaufe, dann kaufe ich mir mal so einen Togo-Becher, also einen Kaffee-Togo, also einen zum Mitnehmen. Und ist mit angenommen, ich laufe immer zur Arbeit und jeden Morgen laufe ich am Café vorbei und ich denke mir, oh, ich will jetzt einen Kaffee. Aber ich bin auch sehr vergesslich und ich vergesse oft meinen Geldbeutel dann daheim. Und dann gehe ich rein und sage, oh, könnten Sie nicht so gnädig sein und mir einmal einen Kaffee umsonst geben? Ja? Dann sagt die vielleicht, wenn sie einen guten Tag hat, ja, kriegst du einen umsonst. Ja? Wenn ich das jeden zweiten Tag frage, ist sie irgendwann nicht mehr gnädig und barmherzig und gibt mir nochmal einen Kaffee, dann wird sie sagen, nee, kann ich nicht machen, geht nicht. Und so ähnlich stellen wir uns das vielleicht vor, wenn wir immer wieder in Sünde fallen, vielleicht immer wieder in die gleiche Sünde fallen oder treten, Ich kann doch nicht jetzt schon wieder zu Gott kommen und sagen, vergib mir jetzt nochmal, ich kann das doch nicht machen. Irgendwann ist doch zu viel. Aber die zweite Variante ist eben die, treu und gerecht ist, was auch der Vers aussagt. Treu und gerecht. Wenn jetzt meine Frau, die mich ja gut kennt, zu dem Kaffee hingeht und sagt, hier hast du 500 Euro, jedes Mal, wenn mein Mann vorbeikommt, der vergessliche Schussel, dann ist es schon bezahlt, gell? Wenn ich jetzt zum Kaffee hingehe und sage, ja, könnte ich einen Kaffee haben, dann wäre es ungerecht, wenn die Person mir keinen Kaffee geben würde, weil es ist schon bezahlt. Und in dieser Stellung stehen wir und in dieser Gewissheit leben wir. Natürlich sollte Reue und Buße immer ernsthaft sein. Wir können nicht sagen, abschätzen, ja, jetzt könnte ich eigentlich sündigen, ja, das mache ich, kann danach um Vergebung bitten. Das ist damit nicht gemeint. Wenn wir als Kinder Gottes in Sünde fallen, dann können wir um Vergebung bitten. Wenn es noch um die Gerechtigkeit Gottes ging, die er uns eben anbietet, hat mir eben gehabt, dann steht dem Angebot hier aber auch der Gottes Zorn gegenüber. Also, er bietet uns die Gerechtigkeit Gottes an und auf der anderen Seite steht aber der Zorn Gottes. Und beides, die Gerechtigkeit Gottes und der Zorn Gottes, heißt es, werden offenbart. Offenbart heißt eigentlich, ab dem Zeitpunkt, wo man das offenbart, können wir es erkennen. Vorher konnten wir es nicht erkennen. Und das Wort offenbaren kommt allein in diesem Abschnitt, also diesen drei Versen, viermal vor. Also es ist ein relativer Schwerpunkt, würde ich sagen. Mit dem Ziel, dass sie es erkennen. Erkennen kommt auch zweimal vor. Warum brauchen Menschen das Evangelium? Weil wir ohne dem Evangelium verloren sind. Johannes 3, Vers 36 fasst es nochmal echt gut zusammen. Da heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn bleibt über ihm. Das ist unsere Startposition. Wir leben als Startposition, der Zorn Gottes ist über uns. Es ist nicht erst, wenn wir Gott ablehnen, dass dann der Zorn Gottes über uns kommt, sondern wir starten mit dem Punkt, dass wir ungerecht sind. Wir sind gottlos und der Zorn Gottes muss uns treffen. Und der Zorn ist berechtigt. Bei uns ist vielleicht Zorn so ein bisschen negativ geprägt, weil wir, wenn wir an Zorn denken, dann denken wir vielleicht an Zorn, der irgendwie unkontrolliert ist, ein Wutanfall oder impulsiv unberechtigt ist. Aber so ist Gottes Zorn nicht, weil Gottes Zorn ist gerecht. Und auch Menschen können bis zu einem bestimmten Maß einen gerechten Zorn haben. Ich denke da an Beispiele, wo irgendwelche Despoten eine extreme ungerechte Behandlung von Kindern oder von Leuten, die sich nicht wehren können, durchführen, wo in uns ein Zorn entsteht, wo wir am liebsten irgendwas machen würden, um dem Unrecht da die Stirn zu bieten. Da werden wir auch zornig. Und Jesus sagt auch in Matthäus 12, Vers 30 bezüglich der Stellung, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Auch am Ende von Vers 18 zeigt er auf, dass es keinen neutralen Menschen gibt. Also entweder ist der Zorn Gottes über uns oder er ist nicht über uns, aber es gibt keinen neutralen Menschen. Und durch unsere Ungerechtigkeit wird sogar die Wahrheit aufgehalten. Es gibt, wenn wir so rausschauen und mit meinen Arbeitskollegen oder Leuten, die wir auf der Straße treffen, es gibt moralisch gute Menschen, die nach den Prinzipien Gottes leben, die ein wirklich moralisch lebenswertes Leben führen, aber den Schöpfer und sein Erlösungswerk ablehnen. Diese Menschen erkennen nicht, dass sie Rettung brauchen. Erst ab dem Zeitpunkt, wo wir die Worte Jesu, es ist vollbracht, es ist bezahlt, auch für uns annehmen, wird der Zorn Gottes von uns weggenommen. Und auf Jesu Schultern geladen, der bereits alles schon dafür bezahlt hat. In Vers 19 heißt es, weil das von Gott Erkennbare, wieder ums Erkennen, unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Also zweimal das Wort offenbar und einmal erkennen. Und eigentlich ist es die Wiederholung von dem, was Paulus vorher gesagt hat, von dem, was ich gerade gesagt habe. Er wiederholt die Wahrheit und verdeutlicht damit, dass der Schleier gelüftet ist. Der Vorhang ist zerrissen. Wir können ins Allerheiligste. Vorher war das so, dass im Tempel das Allerheiligste getrennt war vom Heiligen. Und man durfte da nicht rein. Und als Jesus gestorben ist, da zerriss der Vorhang von oben nach unten. Man hat ihn wieder zugenäht, weil man gedacht hat, es wäre eine gute Lösung gewesen, ihn wieder zuzunähen. Aber das ist vollbracht. Wir haben Zugang zu Gott und wir dürfen mit einem heiligen Gott Gemeinschaft haben. Das ist ein Riesenvorrecht. Und in Vers 20 verdeutlicht er jetzt, warum die Leute, die Menschen, die vielleicht noch nie von Gott gehört haben, trotzdem die Möglichkeit haben, Gott zu kennen oder Gott zu erkennen. Und zwar geht es da um die erstaunliche geschaffene Schöpfung, wie sie in ihrem Detail und auch in ihrer Größe, das versetzt mich immer wieder in Staunen. Also ich war ein leidenschaftlicher Snowboarder, ich fahre immer noch gerne, aber Caro fährt nicht. Und dann, vielleicht gehe ich mal mit dem Simeon mal snowboarden, wenn er 4 ist oder so. Aber wenn du im Pitztaler Gletscher oder im Kaunertaler Gletscher, egal wo, unterwegs bist, so auf 3000 Metern in Höhe, und du die Berge siehst und die Abfahrt runterfährst und das alles so gigantisch weiß ist, so rein und auch so herrlich, da musste ich oft einfach nur beten und Gott loben, weil es so gigantisch groß ist. Ich habe auch mal mit einem aus meiner Klasse, der Berufsschule geredet gehabt und der hat auch gesagt, boah, die Berge ist so schön. Ja? Und die Erkenntnis ist da, dass die Schöpfung wunderbar gemacht ist. Aber viele Menschen finden es zwar genial und genießen es, wie toll die Schöpfung ist und wie verschwenderisch schön, wollen aber Gott nicht wahrnehmen. Und auch die Evolutionstheorie hat für die verschwenderische Schönheit der Schöpfung keine plausible Erklärung. Also es macht ja keinen Sinn, was bringt es einem Schmetterling, dass er so wunderschöne Farben hat, was für einen Vorteil bringt es ihm in der Natur, außer dass er besser gesehen wird und leichter gefressen wird. Es bringt ihm keinen Vorteil. Das sind übrigens auch, was ich witzig finde, die Enten, die schöneren Enten sind die männlichen Enten. Gell? Also, das ist bei uns Menschen andersrum irgendwie, denke ich. Definitiv. Genau. Und da Gott gerecht ist, ist die Frage, warum gehen alle verloren? Gibt es nicht auch Menschen, die vielleicht